wie wollen wir arbeiten und wie müssen wir arbeiten, dass es uns gelingt? Und hier ist es das Thema Vertrauen. Einerseits das Vertrauen und die dokumentierte Korrektheit unserer Anlage gegenüber den Behörden zu dokumentieren, aber auch auf der anderen Seite das Vertrauen der Aktionäre nicht zu beeinträchtigen, weil die wollen ja von uns etwas und haben sehr, sehr stark investiert. Und diesen Reset, den mussten wir tatsächlich Ende 22, Anfang 23 machen, wo wir gesagt haben, so funktioniert es nicht.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Stefan, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass wir es jetzt nach einigen Anläufen, aber jetzt doch endlich geklappt haben. Wir haben heute ein sehr, sehr cooles Thema. Umso mehr freue ich mich, dass es geklappt hat. Aber bevor wir loslegen, würde ich dich natürlich bitten, einfach mal zu erzählen, wer bist du, was ist dein beruflicher Werdegang? Und natürlich will ich auch wissen, wofür du so richtig Feuer und Flamme bist.
Ja, vielen Dank, Viktor, für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein und mich und meinen beruflichen Hintergrund etwas vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Heimsert. Ich bin 52 Jahre alt und seit vielen Jahren eigentlich jetzt im Finanzbereich tätig. Eigentlich habe ich mal angefangen als technischer Zeichner. Ich habe technischer Zeichner gelernt, bin dann ins Bauingenieurwesen gegangen, habe Bauingenieurwesen studiert und habe mich dann über die Wirtschaftsingenieur weitergebildet im Bereich Finanzen, Finance, Accounting, Controlling und bin dann über das Projektcontrolling eigentlich in die Berufswelt eingestiegen, durfte in verschiedenen Firmen Projektcontrolling machen, von kleineren Projekten bis dann später auch sehr, sehr großen Energieprojekten, die ich leiten durfte und bin dann weiter in verschiedene Finanzfunktionen gekommen, teilweise auch mit einem guten Vertrauensvorschuss meiner Vorgesetzten damals, Niederlassungsleitung, Finance Director, international und bin dann später zurück in die Schweiz gekommen und habe hier meine Position nun im Bioatrium Joint Venture schon seit 2018 inne und leite seitdem in der Geschäftsleitung die Finanzen für dieses Joint Venture. Eine äußerst spannende Aufgabe, auf die wir sicherlich dann im Weiteren dann noch näher eingehen werden.
Klasse. So breit gefächert dein Portfolio auch ist, desto spannender ist natürlich auch über das Thema, was wir heute reden. Und zwar reden wir heute über die Kunst, wie ein neues Werk einfach auf die Beine gestellt werden kann. So quasi von der Vertragsunterschrift bis zu einem stabilen Betrieb und deine vielfältige Erfahrung, also Operations, technische Zeitung, Projektcontrolling und jetzt in der Funktion des Finanzverantwortlichen bei euch im Unternehmen, bin ich natürlich auf alle Details gespannt, die in der Phase von der Gründung bis zum stabilen Ablauf, was da alles passiert ist. Bin sehr neugierig. Bevor wir aber loslegen, natürlich noch meine Bitte an alle Zuhörer und Zuschauer, wenn euch gefällt, was ihr seht und hört, gerne liken, abonnieren und weiterempfehlen. So, Stefan, jetzt zum eigentlichen Thema. Wenn wir heute auf den Werk im übertragenen Sinne, aber auch im wirklichen Sinne mal zurückschauen, weißt du noch, wie sich der Moment angefühlt hat, wo so richtige erste Pfahl vielleicht in den Boden gerammt wurde? Wie hat sich das angefühlt bei dir damals?
Ja, ich bin ja in diese Funktion gekommen mit dem sehr abstrakten Bild, dass ich eine kaufmännische Leitung für ein Joint Venture machen sollte. Es war dann schon klar, das existiert auf dem Papier, aber physisch gibt's da noch nichts. Insofern bin ich gestartet mit viel Motivation und gutem Mutes. Und habe mir damals das Regelwerk, also den Vertrag vorgenommen und habe geschaut, was hat man damals oder was haben die Vertragsparteien damals für dieses Unternehmen erdacht. Weil es ist vielleicht zu dem speziellen Fall, ist es so, dass wir ein 50-50 Joint Venture sind, also zwei Aktionäre haben, die zu gleichen Teilen, also nicht beherrschen, sondern wirklich zu gleichen Teilen beteiligt sind an der Firma. Und diese Idee war, dass eigentlich der eine bringt so ein bisschen Know-how und Produktionserfahrung und die andere Firma eher den pharmazeutischen Hintergrund, Produkte und den Bedarf und die Markt sozusagen. Und jetzt war es also so, dass man schauen muss, also man musste jetzt im ersten Moment gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Man hatte so ein grobes Ziel, also irgendwann in 3, 3,5 Jahren sollt ihr produzieren. Aber es hatte eigentlich, als ich begonnen habe, war es mehr oder weniger noch grüne Wiese. Das heißt, wir mussten jetzt erstmal schauen, mit dem einen Hauptaktionär zusammen das ganze Projektmanagement auf die Beine stellen und dann schauen, dass wir eine Anlage errichten, die es uns dann auch erlaubt, in der richtigen Zeit, im Budget, dann auch zu produzieren. In Parallel dazu waren wir natürlich gefordert, auch dieses gesamte Startup zu managen. Das heißt, wir brauchten Personal, wir brauchten Tech-Produktionstransfers, also
Produktausstattung, Büroausstattung, alles, ne?
Ja, und ich kann mich noch sehr gut, wir haben nämlich ein Bild gemacht von dem Zeitpunkt, wo wirklich der erste Pfahl in den Boden gerammt worden ist. Das hast du richtig gesagt. Da standen sozusagen 4 Mitglieder der Geschäftsleitung vor so einer großen Bohrgerät. Und damit ging eigentlich das los. Und das ist eigentlich, wenn man es so rückkriegt, ein Tag ist so eine spannende und eigentlich besondere Situation, dass man in der Lage sein darf, etwas von Null, von einem Vertragswerk ausgehend ins Leben zu rufen. Wir hatten interessanterweise passend dazu auch später noch das Projekt Bring BioAgent to Life. Das ist so eine Initiative gewesen, da komme ich da vielleicht später noch dazu. Aber das ist ja eine außergewöhnliche Phase und Zeit gewesen, die ich bis jetzt heute erleben durfte. Und da bin ich sehr dankbar für. Ja.
Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich habe das selber leider nie erlebt. Aber so von einem weißen Blatt Papier, das nachher die Vertragsgrundlage beinhaltet, bis zur fertigen Produkt, das nachher ausgestoßen wird und verkauft wird, ist es schon irgendwie ein tolles Gefühl. Und wenn wir vielleicht diese Phase, die ich jetzt sehr, sehr stark abgekürzt habe, dargestellt habe, wenn du jetzt diese Phase mal in 3 Phasen unterteilen würdest und vielleicht auch die jeweilige Herausforderung dabei, wie würden diese Phasen aussehen?
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also eigentlich ist so die erste Phase die klassische Bauphase und Startup-Phase. Das sind so 3, je nachdem, wie man das anschaut, der Businessplan und die Realität, also ich denke, da ist kleinere zeitliche Unterschiede, aber grundsätzlich so 3,5 Jahre. Dann kommt eigentlich so eine, gerade im Pharmabereich, die so eine Validierungsphase, wo man eigentlich anfängt zu produzieren und sich das dann entsprechend die Prozesse validiert, um dann bei der Behörde dann entsprechend auch die Herstellungslizenz zu beantragen. Das war so die 2. Phase. Und die 3. Phase ist dann eigentlich dieses reine Operationelle. Das heißt, produzieren nach Plan und so gut und so qualitativ hochwertig wie möglich an den Kunden liefern. Wir sind jetzt eigentlich nun endlich in dieser letzten Phase, aber jede Phase hat natürlich seine Herausforderung. Und die erste Phase ist, man beginnt, man hat eigentlich schon die reine, richtig so ein CapEx-Controlling, Großprojekt, Investitionsvolumen um die 300 Millionen Franken. Und das gilt, sage ich mal, bauherrenseitig zu managen. Aber im Parallel dazu, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, habe natürlich auch so eine Art Startup-Phase. Wir mussten schauen, dass wir das erste Personal rekrutieren. Dann grundsätzliche Fragen. Wie schaut's aus mit der Finanzierung? Das war der Vertrag jetzt erstmal noch nicht geregelt, außer die Tatsache, dass beide Aktionäre sich bereit erklären, das zu finanzieren. Aber das Ausgestalten war ein wichtiger Punkt und das andere so ganz Basisthema, ja, auf welchem ERP-System wollen wir denn arbeiten und wie? Und da hatten wir natürlich mit dem einen der Hauptaktionäre, wo wir jetzt hier vor Ort sind, natürlich einen relativ kurzen Weg, wo wir gesagt haben, okay, hier können wir uns anhängen, bedeutet aber gleichwohl, dass man einen SAP-Rollout noch für die Prozesse machen muss, die man sich vorstellt. Und jetzt rede ich hier tatsächlich von Vorstellen. Ich war ja neu im Pharmabereich, neu mit der Firma und habe hier natürlich mich relativ stark auf Personen verlassen müssen, die hier schon sehr lange arbeiten und die Erfahrung mit diesen Prozessen haben. Wir haben da, wo ich gesehen habe, dass das funktioniert, haben wir es übernommen. Und da, wo ich dachte, da kann ich meine Erfahrung einbringen, Prozesse ein bisschen anders definieren oder in einer Art und Weise definieren, die uns besser helfen, hat man das entsprechend angepasst. Aber das war natürlich in der ganz gestalteten Prinzip Produktionsprozesse, die man ja noch selber noch gar nicht kennt. Und das war dann die Herausforderung, was natürlich eine super Erfahrung war, denn man hat natürlich das Netzwerk sich aufbauen können, weil man hat ja über alle Module der SAP-Welt hinweg, sei es vom Warehouse Inventory Management, Production, Finance, Procurement, alle Fachleute am Tisch gehabt, mit denen man später auch weiterhin zusammengearbeitet hat. Das war natürlich eine super Erfahrung fürs Netzwerken. Und für die Kontaktbildung, gerade in den ersten anderthalb, zwei Jahren.
Ja. Du hast ja gerade, Stefan, das Thema Vertrauen angesprochen. Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem in der Branche, wo ihr unterwegs seid. Ne? Also ihr seid ja in einem hochregulierten, pharmanahen Bereich unterwegs. Und da ist natürlich schon, also da gibt es keinen Try and Error. Ne? Also es muss, wenn nachher das fertige Produkt rauskommt, dann muss das sitzen. Also da gibt es auch, kann ich mir vorstellen, geringe oder keine Varianzen in der Produktqualität. Erzähl doch mal, welche Herausforderungen oder vielleicht auch interessante Fehlschläge, wo ihr daraus gelernt habt, sind euch da wieder laufen, gerade vielleicht in der Anlaufphase.
Ja, und ich muss sagen, im Großen und Ganzen lief die Bauphase eigentlich zu großen Teilen sehr zufriedenstellend. Wir haben klassische Herausforderungen. Wir liefen in die Corona-Zeit hinein, wo man dann auch ein paar Challenges hatte, wie man mit mehrere hundert Leuten auf der Baustelle immer noch arbeiten kann, obwohl Corona da war. Und ich glaube, die größte Herausforderung hat man tatsächlich im Bereich der Validierung und der Erlangung der Herstellungslizenz. Und das lag also, ist tatsächlich etwas, was für mich in der Intensität und mit der Detailgenauigkeit, mit der man dann arbeiten muss, neu gewesen. Wir haben sicherlich sehr erfahrene Kollegen gehabt und ich würde behaupten, auch da hat man zum Teil vielleicht den Aufwand unterschätzt. Wir hatten mehrere Swissmedic Audits, die nur teilweise zufriedenstellend gelaufen sind. Und dann ist man eigentlich an den Punkt gekommen, wo man sich quasi so eine Art Reset machen musste. Sagen, okay, wie wollen wir arbeiten und wie müssen wir arbeiten, dass es uns gelingt? Und hier ist es das Thema Vertrauen. Einerseits das Vertrauen und die dokumentierte Korrektheit unserer Anlage gegenüber den Behörden zu dokumentieren, aber auch auf der anderen Seite das Vertrauen der Aktionäre nicht zu beeinträchtigen, weil die wollen ja von uns etwas und haben sehr, sehr stark investiert. Und diesen Reset, den mussten wir tatsächlich Ende 22, Anfang 23 machen, wo wir gesagt haben, so funktioniert es nicht. Wir müssen nochmal über die Bücher, wir müssen nochmal schauen, wie wir uns besser dokumentieren können, wie wir vielleicht auch organisationell anders aufstellen. Und da spielen viele Komponenten mit rein, auch Team-Seniorität. Haben wir die richtigen Leute an der richtigen Stelle? Wo haben wir Einfluss gebraucht? Und wer mehr externe Unterstützung, Beratung? Und ein Thema, was wir damals tatsächlich identifiziert haben, ist diese, was wir heute sagen, Quality Culture, die so ein wenig gefehlt hat. Und da haben wir wirklich versucht, so ein Reset zu machen. Und seither, muss ich sagen, haben wir also im Laufe des 24 die Herstellungslizenz bekommen. Und seither haben wir ein ganz anderes und sehr, sehr positiv und gutes Verhältnis zu den Behörden und auch gegenüber, ja, weil sie sehen, dieser Reset hat was bewirkt. Und wir konnten das auch untermauern mit zukünftigen, mit einer guten Produktion. Auch da gab es dann mit Sicherheit den einen oder anderen Rückschlag, aber trotzdem, wir sind eben
Abgestanden bekommen, ne? Ein
Stückchen besser geworden. Mhm. Also das war so eine Phase, die war durchaus einschneidend. Und aus dieser Phase heraus hat es eigentlich auch, sage ich mal, einiges an Kulturinitiativen innerhalb der Firma gegeben, von denen, die wir heute weiterleben und die uns eigentlich geholfen haben, auch das Team besser zusammenzuschweißen und wirklich auch refokussiert auf die richtigen Aktivitäten dann weiter zu arbeiten und
zu fokussieren. Ne? Und Kultur ist genau das richtige Stichwort, Stefan. Das interessiert mich in vielerlei Hinsicht. Und zwar, ihr habt ja einmal die Herausforderung, dass ihr ja auf einem Campus von einem sehr, sehr großen Unternehmen seid. Also das heißt, um euch herum ist im Prinzip ein riesen Unternehmenskomplex und ihr seid dort als jetzt nicht mehr Startup, aber als ein vergleichsweise kleines Unternehmen drauf. Jetzt wissen, glaube ich, alle, dass die Kultur von einem Großunternehmen in der Regel eine andere ist, als eine Kultur von einem kleinen Unternehmen ist. Herausforderung Nummer eins, Herausforderung Nummer zwei, die ich jetzt spontan sehen würde, ihr habt ja quasi von 0 auf 100 relativ schnell aufgebaut. Klar, es waren ein paar Jahre dazwischen, aber trotzdem relativ schnell. Und wie schafft man das, in so einem schnellen Aufbau trotzdem eine Kultur zu etablieren, wo ihr sagt, das ist die Kultur, die wir brauchen, um die Mitarbeiter zu halten, um die Produkte in der richtigen Qualität zu liefern und Vertrauen in die Behörden zu gewinnen. Ne? Also das sind schon ein paar Herausforderungen, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, die hat es definitiv. Also ich gebe dir recht, wir sind jetzt sozusagen eingebettet in einen großen Campus hier. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis zu dem Campus-Owner, eigentlich als einer der Aktionäre. Er ist sehr, sehr stark daran interessiert, Personalgestellung vorzubereiten, also als auch ganze Infrastruktur bereitzustellen. Also wir sind tatsächlich in der Hinsicht sehr, sehr stark integriert. Das hat natürlich auch zur Folge, wenn auf dem Campus selber ein starkes Wachstum stattfindet, dass sehr, sehr viel mehr Opportunitäten verfügbar sind für Mitarbeiter, sich vielleicht auch schneller zu verändern, als das vielleicht ursprünglich geplant ist. Und das hat uns dann zum Teil in die Not gebracht, dass wir relativ viel Turnover hatten. Das hat sich in den letzten Jahren, ich würde sagen, in den letzten 2 Jahren etwas verbessert. Und das hat rein vom Umfeld her einen Grund, weil wir sind ja dann aus diesem Startup und diesem Lizenzthema dann jetzt in eine dauerhafte kontinuierliche Produktion übergegangen. Das hilft, das gibt Perspektive. Auch die Entscheidung eines Aktionärs hier, sich sehr, sehr stark zu engagieren mit einem sehr interessanten und globalen Produkt, hilft, Mitarbeiter mehr an das Produkt zu binden und auch an die Produktion. Die haben natürlich auch versucht, durch gute Mitarbeitergespräche, Development Plans, auch versucht, so ein bisschen die Möglichkeiten in der Organisation darzustellen.
Also Mitarbeiterentwicklung letztendlich auch, ne?
Ja. Personalentwicklung ist sehr wichtig und Personalentwicklung muss sein. Nicht jeder hat dieselben Ambitionen, sodass man ein bisschen in der Organisation über die Teamleiter dann spüren muss, wer ist ambitioniert, wer möchte gerne weiter, was können wir dieser Person innerhalb von BioArt bieten, aber was auch in Zusammenarbeit mit dem Aktionär dann später als potenzielle weiteren Entwicklungen auf einem Standort oder auf einer globalen Funktion. Und das geht nur miteinander. Jede ad hoc Notifizierung, ich möchte gerne in 3 Monaten woanders anfangen, ist natürlich immer Gift für die Firma. Deshalb, man muss ein bisschen mehr spüren, wo die Organisation steht und wo eigentlich Teile der Organisation, was sie für sich sehen als Entwicklungsstelle. Es gibt viele Beispiele, die wir haben, auch intern hier Wechsel möglich machen konnten aus der Schicht in die Tagarbeit oder auch innerhalb von Abteilungen wechseln zwischen Operation und Quality. Und das sieht man dann auch als Mitarbeiter und sagt, wenn ich mich vielleicht ein bisschen horizontal entwickeln möchte und ich war in Operations, gehe dann in die Qualität, das ist für mich kein Rückschritt, sondern das ist vielleicht eine Weiterentwicklung. Ich habe die Möglichkeit, mich selber ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln in den verschiedenen Bereichen und dann habe ich vielleicht noch ein besseres Portfolio und zu sagen, da kann ich mich vielleicht auf viel breitere Basis dann bewerben. Das andere Element ist natürlich, Themen rund um was wir vorhin gesagt haben, Quality Culture. Wir haben auch mittlerweile ein sehr engagiertes Team und das ist meistens getragen von 1-2 Personen, die super motiviert sind, die regelmäßig Veranstaltungen machen, Quiz, Essen, Einladungen für die gesamte.
Also von innen heraus eine Kulturentwicklung letztendlich, ne?
Und das gibt auch einen Zusammenhalt. Wir haben es dann auch versucht mit Firmen-Events. Wir haben regelmäßig, nehmen wir unsere erweitertes Führungsteam zusammen und machen solche Tagungen zusammen, eintägige, irgendwo außerhalb, wo wir gewisse Themen besprechen. Jetzt war gerade Thema, war zum Beispiel die Strategiefestlegung für das kommende und die Jahre danach als diese Hoshin-Matrix. Und da sind wir eigentlich auch dabei, also die N-1 und N-2 dann zu einzubinden. Und das hilft eigentlich auch, wir sehen, dass da ein gewisser Wert ist und das hilft auch der Mitarbeiterbindung. Und da sind wir sehr, sehr, sehr glücklich drüber, wie die letzten Monate und letzten 18 Monate eigentlich gelaufen sind. Das wollen wir jetzt eigentlich kontinuierlich weiterführen, ja.
Ihr habt ja offensichtlich vieles richtig gemacht, gerade in der Kultur. Nun wissen wir auch, dass es bei Kultur keine Blaupause gibt oder so. Wir machen ja auch viele Kulturtransformationen oder so kulturverändernde Maßnahmen. Und da ist es immer schon so, ja, so ein Stück weit Entwicklung und schauen und probieren vielleicht auch. Was funktioniert gerade in dieser Kultur? Was funktioniert vielleicht nicht? Muss man vielleicht nochmal anders angehen? Hast du uns vielleicht ein Beispiel von einer kulturverändernden Maßnahme, die ihr vielleicht gemacht habt und wo ihr sagt, ja, oder musstet ihr vielleicht ein Stück weit revidieren oder vielleicht auch doch noch anpassen? Also irgendwas, was vielleicht nicht funktioniert hat.
Ja, da habe ich jetzt ehrlich gesagt kein so besonders gutes Beispiel, aber ich meine, ich kann nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen, die für uns sehr, sehr positiven Eindruck oder sehr, sehr positiv sich entwickelt haben.
Ja, gerne.
Es ist eigentlich im Grundsatz so, dass es oftmals die Kommunikation ist. Und zwar die Kommunikation in alle Bereiche hinein, dass eigentlich jeder in der Organisation, ob er nun in der Produktion ist, in der Nachtschicht irgendwelche Verbindungen zusammenbaut oder jemand, der in der Qualitäts- oder im Engineering-Abteilung arbeitet, alle müssen oder sollten, sollten wissen, was produzieren wir, warum produzieren wir es, was sind unsere Ziele, dass alle zusammen in eine Richtung gehen. Und das zu erreichen ist immer nicht ganz einfach. Wir haben wirklich ein großes Team, mit das Schichtarbeit macht. Die alle zu erreichen zum richtigen Zeitpunkt ist nicht ganz einfach. Wir haben uns dann als Geschäftsleitung entschieden, wir machen jede Woche 1,5 Stunden Gemba Walk in der Produktion. Das heißt, wir gucken uns an, wo ist gerade Aktivität, wo sind relativ viele Mitarbeiter. Wir gehen hinein, wir hören zu. Wir hören zu und sagen, was liegt euch auf dem Herzen? Habt ihr Themen, die wir verbessern können? Und aus diesen Gesprächen heraus, einerseits gibt es den Mitarbeitern die Möglichkeit, wirklich aktiv auch mit der Geschäftsleitung zu kommunizieren, in dem Umfeld, wo sie sich auch wohlfühlen. Das ist ja nicht gegeben. Und wir können selber auch, wir lernen jedes Mal dazu. Wir wissen, ich war letzten Mittwoch und habe einen Ohrring-Austausch mitgeschaut und er hat mir dann erklärt, was er da alles macht und so weiter. Und davon lernt man selber etwas, aber man hat gleichzeitig auch ein offenes Ohr für die Mitarbeiter. Und
vor allem mit Interesse gezeigt an deren Arbeit, an deren Wertschöpfung.
Und das ist ihr Bereich, wo sie sich wohlfühlen. Nächste Woche machen wir das erste Mal das Town Hall an 3 Zeitpunkten. Also wir gehen in die Nachtschicht, wir gehen in die Frühschicht, wir machen das an der Tagschicht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, wie das funktioniert. Es geht einfach darum, wirklich diese Kommunikation über alle Ebenen hinweg sicherzustellen. Und dann kann man in diesen Events oder den kleinen Coffee-Breaks oder mal einen Kuchen oder ein kleines Hub-Quiz hier und dort, kann man wieder an diese Punkte wieder anknüpfen. Ich verspreche mir da sehr, sehr viel von, dass wir da weiter die ganze Organisation mitnehmen und engagiert dann dazu bringen, dass wir gute Qualität produzieren. Weil am Ende vom Tag haben wir leider auch erlebt, es kann Kleinigkeiten sein, die dann eine Produktion zunichte machen. Und das ist natürlich ein großer Schaden, den wir niemandem wünschen. Deshalb müssen alle an einem Strang ziehen.
Man spürt förmlich die Energie, Stefan, wenn du sagst, dass ihr da so viel in diese kulturverstärkenden Maßnahmen investiert. Und wenn wir uns jetzt mal angenommen in 5 Jahren nochmal sprechen würden, woran würdest du erkennen, dass ihr oder dass du erfolgreich wart mit diesen Kulturmaßnahmen?
Also ich würde sagen, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir keine Organisationseinheiten mehr kennen, wo wir sagen, es gibt eigentlich ein fließendes über die Abteilung hinweg ein Miteinander.
Diese ganze, also keine Silos letztendlich auch, ne?
Sind weg. Jeder denkt produzierend, ergebnisorientiert und da gibt es kein Fingerpointing mehr, deine Zuständigkeit, meine Zuständigkeit, wir arbeiten als ein großes Team. Wenn das erreichen, glaube ich, haben wir, und ich hoffe, das ist schneller als in 5 Jahren, hoffe ich, dass wir wirklich erfolgreich sein können. Wir haben relativ viel vor der Brust jetzt in den nächsten Jahren, was wir produzieren sollen und wollen. Und da braucht es das eigentlich schon relativ bald. Und wir arbeiten wirklich darauf hin, dass das schneller klappt als in 5 Jahren.
Ich bin wirklich begeistert, weil gerade jetzt, du hast ja jetzt ein paar Mal gesagt, es sind weiterhin noch Herausforderungen vor euch. Wahrscheinlich seid ihr ja immer noch in der Wachstumsphase und müsst vielleicht auch immer wieder neue Produkte. Und wir haben ja schon gesagt, ihr seid in einem pharmazienahen Bereich unterwegs, also dass auch da die Ansprüche an Qualität und Produkte immer hoch sind, vielleicht aber auch weiter steigen. Vor allem deswegen muss der Fokus auf Kultur liegen, damit das alles funktioniert, oder?
Ja, weil es kann keiner alleine. In dem Fall kann es keiner alleine, das kann man auch nicht ohne ein Miteinander, weil ein Mitarbeiter der Qualität kann nicht die Qualität richten und ein Mitarbeiter der Produktion kann es auch nicht qualitätsfrei, sondern jeder muss da zusammenarbeiten und am Ende vom Tag profitiert die Firma, profitieren die Aktionäre und schlussendlich natürlich auch die Patienten, die von uns hochwertig
Medikamente. Ich habe mal für ein Projekt so einen Kulturkostenrechner mal aufgesetzt, wo man dann auch ganz schön sehen kann, je nachdem, wie groß die Krankheitstage, Fehltage, vielleicht auch Doppelarbeit und so weiter, welche Kosten das verursacht fürs Unternehmen, also quasi Kulturkosten. Ich glaube, wenn wir aber den Kulturkostenrechner für euch machen würden, müssten wir da noch ein paar Stellschrauben hinzufügen, weil Wenn das nicht funktioniert, wenn nachher fehlerhafte Produkte und das mit irgendwelchen Folgekosten dann verbunden rauskommen, das potenziert sich ja. Das sind ja nicht nur die Krankheitstage der Mitarbeiter oder Lohnausfälle und so weiter, die dann zu Buche schlagen, sondern da ist das ganze Geschäftsmodell im Zweifelsfall gefährdet, ne?
Das ist definitiv so. Also da, und gerade im Pharmabereich reden wir da wirklich von exponentiell hohen Kosten, die da entstehen, wenn wir dann die Umsatzausfälle hinzurechnen. Ja, das ist definitiv so.
Und ich glaube, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir dieses Gespräch führen oder geführt haben, wir sind gleich am Ende, um zu zeigen, dass die richtige oder die falsche Kultur einen riesen Hebel haben kann. Wie gesagt, nicht nur auf diese primär offensichtlichen Kosten wie Krankheits- oder Arbeitsausfall und so weiter, sondern tatsächlich die ganze Wertschöpfungskette entlang wirkt sich das aus. Also von daher, wer Kultur vernachlässigt, der hat sehr schnell das Nachsehen. Das, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ne?
Und die Chance, die wir haben, eben, dass wir sind eine kleine Organisation, wir haben wirklich alle Funktionen hier vor Ort in einem Gebäude. Und da kann natürlich auch die Kommunikation viel besser fließen. Und wir sollten das als Chance sehen, auch hier ein besseres Miteinander hinzubekommen. Gerade auf einem großen Campus, auf einem global agierenden, in einer global agierenden Firma, ist das natürlich mitunter schwieriger. Und das ist eine Chance, die wir haben und die versuchen wir zu nutzen.
Klasse. Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren schöne, plastische und greifbare Beispiele. Ich fand es sehr spannend. Herzlichen Dank.
Ich danke dir für die Möglichkeit, das mal darzulegen und vielleicht auf ein anderes Mal. Dankeschön.
Auf jeden Fall.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.